Die Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Ahoi! Großartig, dass ihr wieder dabei seid. Wir sitzen jetzt gerade hier im Boot hinten, im Cockpit. Wir sind auf dem Wasser, wir sind genau genommen, wir sind auf dem Marker Meer. Also es gibt ja einmal das Eiselmeer, dann ist da ein Damm dazwischen. Der südliche Teil heißt dann Marker Meer. Mit anderen Worten, wir sind auf dem Weg nach Amsterdam, wollen da dann durch den Kanal Richtung Nordsee. Wir haben jetzt 3 Tage Star-ne-Mast-Route hinter uns. Wir sind nämlich von Norderney dann in die Emsmündung reingesegelt nach Delfzijl und da geht die Star-ne-Mast-Route los. Ja, und das war schon echt, das war toll, ne, diese Star-ne-Mast-Route, kann man schon sagen. Ne?
Ja, das war echt eine Werbung für die Niederlande. Ne? Also das, was sie da an Kanalsystemen gebaut haben, mit diesen vielen Drehbrücken und Hebebrücken und dem System, was echt super funktioniert, das zu koordinieren mit den Eisenbahnlinien, mit den großen Nationalstraßen. Das fand ich schon beeindruckend, wie reibungslos das ging in den meisten Fällen.
Also fast immer, das muss man wirklich sagen. Also es ist kein Witz, so Eisenbahnbrücken, wo richtig so eine Schnellbahntrasse war, die drehen sich dann auf einmal auf und du kannst dann mit deinem Segelboot durchfahren. Autobahnbrücken, alles kein Problem. Ganz, ganz selten hat man mal den Fall, dass man ein bisschen warten muss. Aber ist eigentlich auch völlig normal. Ja? Also, aber da muss ich auch sagen, also da habe ich noch mal wirklich gemerkt, also wie sehr die Holländer eigentlich diese ganze Kanal- und Wasserkultur eigentlich für sich ja, bis ins feinste Detail durchgeplant haben. Ne? Das ist ja alles hochkomplex. Also das war sehr beeindruckend. Und was man eben auch sagen muss, an dieser Kanalroute, die Städte, die man da so sehen kann, also Groningen zum Beispiel, großartig, Dokkum auch großartig, Leeuwarden, und das ist so toll, weil das sind Städte, die dann einen mittelalterlichen Kern noch haben. Und das erkennt man unter anderem daran, dass eben die Kanäle, die man da so langfährt, die sind dann früher Teil der Festungsanlagen gewesen. Ne? Man sieht dann immer diese sternförmigen Verläufe. Also es ist im Grunde genommen Geschichtsunterricht auf dem Wasser, den man da nochmal so ein bisschen mitbekommt. Wir haben da wirklich so drüber nachgedacht, wäre auch mal, wenn man jetzt mal Lust hätte, einfach so eine gemütliche Kanaltour zu machen. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Auch heute Morgen hier Enkhuizen, das direkt an diesem Damm im Eiselmeer gebaut ist, eine ganz alte Stadt. Traumhaft schön, wirklich traumhaft schön, kann man nicht anders sagen. Ja, und ansonsten die Tatsache, dass wir hier sitzen und so gemütlich mit euch plauschen können, ist tatsächlich nur der Tatsache zu verdanken, dass heute der erste Tag, wo wir mal nicht hart am Wind segeln.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr ungewohnt, dass es auf einmal so stabil und ohne viel Krängung zugeht und wir hier tatsächlich mal ein bisschen erzählen können. Das ist auch mal ganz schön. Ne?
Nix scheppert, man hat nicht endlose Schräglage. Also als Abwechslung mal ganz gut, aber damit ist im Grunde genommen auch schon so ein bisschen so das Problem der ersten 7-8 Tage beschrieben. Wir haben wirklich die ganze Zeit ständig den Wind vorne auf die Nase. Ne? Also es ist gar, wir kennen es gar nicht mehr anders. Ne? Und es wird sich auch in den nächsten Tagen nicht ändern. Und wir müssen wirklich gucken, dass wir da einen eleganten Weg finden, wie wir trotzdem weiter vorwärts kommen, ohne da jetzt die ganze, also wirklich jeden Tag irgendwie zu kämpfen bis zum Get-No. Also weil letztendlich, kleines Geheimnis am Rande, ist das ein Urlaub hier. Ne? Also es ist jetzt irgendwie keine Kampfregatta. Wir müssen jetzt nichts gewinnen oder wollen auch nichts gewinnen, sondern vielleicht an Erfahrung, aber sonst nichts. Was haben wir an Erkenntnissen gewonnen? Also eine Sache, die ganz klar zutage getreten ist, also das Boot ist schon tatsächlich eine Baustelle. Ne? Also dieses wie wir es jetzt gemacht haben, kaufen, dann im Frühjahr ins Wasser lassen, quasi im Grunde genommen einmal einen Tag, nicht mal einen Tag, also einen Nachmittag damit gesegelt sein und dann losfahren, kann man machen, ist aber die Frage, ob das wirklich so... Wir hatten keine andere Chance. Ne? Wir waren beide beruflich so eingespannt, dass das eben nicht ging. Aber normal, wenn man es irgendwie hinbekommt, sollte man das Boot echt ein bisschen intensiver ausprobieren, als wir es jetzt gemacht haben. Das hat eben dazu geführt, dass so ein paar Baustellen eben aufgetaucht sind, die wir vorher nicht gesehen haben. Also eine Baustelle ist der Tiefenmesser. Da ist ein Sensor verbaut vorne in der Bugspitze, so Öl gelagert, um sozusagen direkten Kontakt mit der Wasseroberfläche herzustellen. Und normalerweise werden diese Tiefenmesser so gebaut, dass von diesem Geber, der vorne im Bug da so eingebaut ist, das Kabel bis zum Endgerät, bis zum Display geht, in einem durch. Und das hat auch einen guten Grund, weil Kabel sollten möglichst unterbrechungslos sein auf einem Schiff, weil sonst nämlich irgendwie Oxidation stattfindet. Ne? Das ist ein ganz bekanntes Phänomen. Und das merkt man eben an der Stelle auch, weil dieser Tiefenmesser, der Geber, der ist da vorne eingebaut worden, aber eben ohne dieses Kabel nach hinten zu ziehen. Da hat man dann einfach so einen Koaxialstecker da verbaut. Und der hatte dann offensichtlich Kontaktschwierigkeiten. Was uns dann im Wattenmeer war, echt unangenehm. Ne? Also weil manchmal war einfach so die Tiefe nicht ablesbar. Da stand da nur out auf dem Display. Dann haben wir natürlich erstmal ein bisschen gebraucht, bis wir die Ursache gefunden haben. War nämlich dann genau dieser Stecker. Jetzt haben wir es so, dass es wieder stabil läuft. Ist noch ein Provisorium, muss noch alles so ein bisschen verschweißt werden, damit es eben nicht wieder oxidiert und so. Aber das ist so Baustelle 1. Zweite Baustelle, weißt du noch?
Na, zwischenzeitlich hatten wir ja noch eine andere Baustelle, weil das Groß war doch oben eingerissen, die Genua oben eingerissen am Achterlieg. Ne?
Genau, wir sind dann von, als wir gesegelt sind nach Delfzijl, haben wir dann bei einer Wende dann festgestellt, also wir haben gewendet, dann haben wir die Segel wieder so ein bisschen ausgerichtet. Und dann haben wir festgestellt, oh, da hat sich aber was vom Achterlieg von der Genua gelöst. Haben wir natürlich erstmal einen Schreck bekommen, weil wir dachten, oh, hoffentlich ist das jetzt nicht ein Riss und so. Aber dann haben wir eben relativ schnell gesehen, naja, ist ja so ein triradial geschnittenes Segel. Scheint jetzt, was Stabilität angeht, nicht so ein Riesending zu sein. Wir hatten uns ja dann sowieso entschlossen, weil es richtig krass Gegenwind auf der Nordsee gegeben hätte, dann eben mal 2,5 Tage diese Mastroute zu fahren. Ja, und dann haben wir auf der Mastroute dann überlegt, wo kriegen wir denn eigentlich einen Segelmacher her? Und die Spekulation war dann eben tatsächlich, könnte ja in Lemmer irgendwie jemand sein. Der Lemmer ist der Hafen, wo der Kanal, ist da eine Mastroute, dann ins Eiselmeer geht. Da gibt es mehrere große Yachthäfen und dann haben wir dann eben schon auch übers Internet gesehen, da gibt es irgendwie mehrere Segelmacher. Und da haben wir dann eben auch Glück gehabt, weil wir da einen sehr netten Segelmacher gefunden haben, der dann auch tatsächlich gleich Zeit hatte, das zu machen, weil oft ist es dann so, dass zu Saisonbeginn haben die extrem viel zu tun. Ja, dann haben wir das Segel dahin gebracht und 2 Stunden später gab es den Anruf irgendwie, Segel ist fertig und dann habe ich das Segel abgeholt. Und was musste repariert werden?
Achterleak haben wir von vorne, von oben bis unten durchgenäht, neue Regulierlijnen eingesetzt und das war's.
Das war's. Weil die Nähte waren so ein bisschen kaputt, ne, an mehreren Stellen, so durchgescheuert. Wie kommt sowas zustande?
Ja, das ist Einfluss vom UV-Licht.
Aha.
Das macht das Faden kaputt.
Ah, okay.
Und es ist sinnvoll, um das Segel im Winter nochmal durchchecken zu lassen.
Ja, weil da sind noch ein paar andere Stellen, die...
Genau, da sind noch mehrere, aber jedenfalls das Achterleak ist von oben bis unten durchgenäht. Also,
okay.
Das geht wieder eben.
Das geht wieder, okay. Also immerhin, unser Achterleak ist wieder in Ordnung. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal zum unangenehmen Teil, zum Bezahlen.
Ja, das ist 30 Euro, also das geht noch einigermaßen.
Echt? Ja, echt?
Echt?
Wahrheit?
Echt Wahrheit.
Boah, geiler Typ, ey. Super, 30 Euro, ne, spitzenmäßig. Super.
Gut.
Ja, also da waren wir natürlich sehr, sehr positiv überrascht, weil der Segelmacher natürlich noch so einen Scherz gemacht hatte, als wir das Segel abgegeben haben. Naja, Notreparaturen sind immer teuer und so. Wo wir so gedacht haben, okay, ist das jetzt vielleicht schon mal so ein kleiner, dezenter Hinweis oder ist das wirklich nur ein Scherz und so.
Und man kennt das ja von den Niederländern häufig, habe ich das schon erlebt, dass sie wirklich geschäftstüchtig sind und ja. So ein Spruch passt dann so ein bisschen ins Bild.
Ja, ja, genau. Aber wir sind dann, glaube ich, schon relativ relaxed geblieben, haben gedacht, naja, nee, der wirkte auch total nett und er hat ja auch dann irgendwie das Segel tatsächlich irgendwie perfekt repariert. Wie gesagt, müssen wir dann, wie er auch schon gesagt hat, muss man dann im Winter nochmal nachgucken. Offensichtlich die Nähte geschwächt durch UV-Licht und so. Ja, und wir haben schon auch relativ interessante Begegnungen so gehabt auf diesen Kanalrouten, fand ich. Also da waren einmal an einer Schleuse haben wir dann gewartet und da lag dann eben eins von diesen Plattbodenschiffen, die man hier so kennt, ne? Also die ja so ganz typisch sind für die Niederlande, die zeichnen sich ja durch niedrigen Tiefgang aus, sind also so für diese Watten- und Binnengewässer ausgezeichnet geeignet, haben da diese riesigen Klappschwerter an der Seite. Und da lag dann eins vor uns und da bin ich dann hin, weil wir hatten auch dieses Schild von der Schleuse nicht so richtig verstanden. Und da habe ich gedacht, ach, ich frage die einfach mal, ob die uns jetzt sagen können, wie lange das denn mit der Schleuse da dauert, ob ich das mit dem Schild da richtig verstanden habe und so. Und dann entpuppten sich die beiden als extrem nett und haben mich dann auch gleich gebeten, ob ich nicht Lust habe, mir mal das Schiff anzugucken. Ja, und dann bin ich, zack, war ich auf dem Schiff und das war echt interessant. Also sind wir da erstmal oben auf dem Deck rumgelaufen, dann haben wir uns sind wir nach unten gegangen und da haben wir dann ein bisschen geredet. Ja, sometimes, also manchmal hat man so ein bisschen, muss man warten an Brücken, wo es dann irgendwie nicht weitergeht. Hier ist zum Beispiel eine Eisenbahnbrücke, da wird es jetzt wahrscheinlich ungefähr eine Stunde dauern. Ist aber super, weil vor uns hat festgemacht ein Plattbodenschiff. How you call in Netherlands?
Een palingaak.
Een paliaak.
Ja, een eelake. Ja? Yes, sir?
Nee.
Eelbarnsch.
Eelbarnsch. And it looks, the fantastic thing is, das Interessante ist, es ist ein Boot, das sieht aus wie von vor, ich sag mal, 100 Jahren oder so. Aber 300 Jahre. Aber wie alt ist es wirklich?
10 Jahre alt.
10 Jahre alt, also ein Neubau quasi. Es sieht so toll aus. Ne? Es ist alles aus Holz gebaut. Hier die Spanten, die haben wirklich eine Breite von, ich sag mal, irgendwie so 25 Zentimeter. Unfassbar stabil. What kind of wood is it?
Eichenhaut.
Ah, Eiche. Also richtig so, da würden die Deutschen auch drauf stehen. Ein Eichenschiff. Wir bauen daraus mehr Schrankwände, aber ja, ist ein super geiles Schiff irgendwie, wie gesagt, 10 Jahre alt. How much did it cost?
1.3.
1.3, nicht 1.000, nicht 100.000, sondern 1.3 Million, also 1,3 Millionen. Und wenn man das irgendwie sieht, dann merkt man auch, wo das ganze Geld geblieben ist. Wo fahrt ihr jetzt gerade hin? Where are you going? Where are you heading for?
Now we're going to Hague. And 15 June, we are going to London.
Ah, that's the same direction as we like to go, but the wind is not in your favor right now, right?
We can do nothing to the wind.
Yeah, you have to accept it. Wir stehen hier in der Küche von dem Schiff. Es ist sehr, sehr geräumig. How much people can live on this ship?
Live 3 weeks ago, 17.
17.
And in old time, three men. Yeah. One shipper. And two small boys.
Ah ja. Und also nur damit die Leute, die jetzt hier zuhören, nicht auf falsche Ideen kommen, ist ein Boot, also man liegt da nicht in der Einzelkabine, sondern dann man verteilt sich auf dem ganzen Boden. You have to take the place you can get, right?
Yes.
And does the captain have to sleep on the floor too?
No, the captain, he has a special captain cabin. with veel ruimte.
Ja.
Ruimte.
Yeah. And if you have a boat like this, with you need a lot of people to operate it, I guess. When you want to move the sails and stuff like that, you all have to do it by hand.
Five people.
Five people. Yeah. But five people, that sounds reasonable.
Yeah, it's reasonable, yeah.
But on the ship like this, when you have to operate it with so much people and visitors?
We're doing a shift when we sail to London. We have a shift, 3 hours on and 3 hours off.
Yeah.
And we need 10 people.
Yeah. And then it's round the clock.
It's round the clock, yeah. 3 days.
3 to 5.
And 3 nights.
Yeah, and how does a ship like this sail on the ocean? I mean, it's
very quiet.
Yeah,
yeah. It wind force 4, 5. It's very stable.
Yeah, but after it that
built for the sea the ocean.
Ah, they are really
built for the sea.
Yeah. So they're more stable to the sides than other ones of this type.
Yeah. Now there is one type in the whole world, eh?
Ah, okay.
It is very unique.
Yeah, and 300 years old.
Yeah.
Also, wir stehen hier auf dem Plattbodenschiff, was extra gebaut worden ist für die Fahrt auf dem offenen Meer, was aber dann eben auch im Wattenmeer irgendwie und im Flachwasser fahren kann mit so großen Klappschwertern. How long is it? 30 meters, something like that?
18.5 meters.
Oh, I'm not so good in Längen schätzen. Ah, genau, da steht's alles. 18,5 Meter, 5,6 Meter breit. Boah, der Hailing Hague. 2009, Astrein. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bedankt.
Okay, danke wel. Und eine gute Reise verder.
Vielen Dank.
Bedankt, dass ihr für die Zeit genommen habt.
No, danke wel. Das Fries, ja.
Muss man auch erstmal bringen, so ein Boot neu zu bauen. Also ist heutzutage, wo der Umgang mit Holz ja nicht mehr selbstverständlich ist, natürlich eine Sache, die echt richtig ins Geld geht. Aber einfach ein astreines Boot, ne? Eine Stabilität strahlte das aus mit diesen riesigen, fetten Eichenspanten. Das war unglaublich. Naja. Ja, und jetzt tuckern wir hier erstmal Richtung, tuckern ja eben nicht, sondern segeln, Raumschoots, 6 Knoten, nicht so schlecht, Richtung Amsterdam. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Was ist denn dein Fazit zu der letzten 3 Tage noch, Laurenz?
Also schön fand ich ja so die Erkenntnis, wir waren ja eigentlich so frustriert, dass wir ständig den Wind gegen uns hatten. Und dann haben wir eigentlich so eine Notlösung, nämlich diese stehende Mastroute gewählt. Und das hat uns aber so einen neuen Einblick in die Niederlande geschenkt. Also das fand ich wirklich sehr schön. Also dass man quasi aus einer Notlösung irgendwie was kriegt, wo man denkt, wow, schade wäre es gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten. Ja. Das finde ich eigentlich wirklich richtig toll.
Das stimmt, also das geht mir genauso. Ich war so im ersten Moment so ein bisschen, oh Mann, jetzt tuckern wir da wie die Weicheier da durch die Kanäle und so. Aber das war einfach unglaublich. Also unglaublich schön, wirklich. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. So, und jetzt gucken wir mal, was der Kanal von Amsterdam da so kann. Bis dann. So, und inzwischen sind schon wieder 4 Tage ins Land gestrichen. Wir sind tatsächlich unfallfrei durch den Nordseekanal gekommen. Die Schleusung zur Nordsee hin hat auch einigermaßen funktioniert. Da gab es ein kleines Malheur mit einem Winddreher und dann standen wir kurzzeitig mal ein bisschen quer in der Schleuse. Das konnten wir dann aber elegant lösen und sind dann auf die Nordsee rausgezogen. Und das war sehr schön, weil das war wieder einer der zwei oder drei Ausnahmetage, die wir bisher hatten, wo der Segelkurs nämlich Raumschoots war. Und dann sind wir da in einem weiten Bogen auf die Nordsee raus, durch so eine Reede mit Schiffen durch, auf eine Bohrinsel zu. Und dann haben wir eine Halse gefahren und dann sind wir so abends nach Scheveningen rein. Das war unser Tagesziel. Da hatten wir dann auch inzwischen über 90 Seemeilen auf der Uhr. Und dann sind wir eben abends da, wo, also es war noch nicht stockdunkel, doch als wir ankamen, war es schon stockdunkel, in den Hafen rein. Dankenswerterweise war da auch gleich so ein schöner Liegeplatz am Steg, haben wir da festgemacht und dann sind wir eben auch relativ schnell schlafen gegangen. Und dann, was haben wir dann zwei Tage lang gemacht, Lawrence?
Tja, wie sagt man so schön, Wind abliegen, ne? Im einen Tag wollten wir sowieso erstmal ein bisschen ausschlafen und mal gucken. Und dann war da extrem wenig Wind, dass wir gesagt haben, okay, dann gucken wir uns Den Haag an. Weil Scheveningen ist nämlich der vorgelagerte Hafen von Den Haag. Ja, und das haben wir dann auch gemacht, ne?
Ja, und das war ein sehr, sehr schönes Alternativprogramm, weil Den Haag tatsächlich doch mehr zu bieten hat, als man erstmal so denkt. Wir waren da am Friedenspalast, im Sitz des Internationalen Gerichtshofes von Den Haag, und haben uns auch die Stadt angeguckt, war auch sehr schön. Einfach faszinierend, die Holländer, die Städte, die haben so eine, die strahlen immer so eine, ja, eine Gelassenheit aus. Also das macht schon einfach Spaß. Und dann sind wir, da hatten wir uns dann ein Tagesticket gekauft. Man ist ja als Berliner verwöhnt, ohne es zu merken. Tagesticket kostete in Den Haag respektive Scheveningen 7,10 Euro. Und was ist passiert? Wir sind natürlich gleich kontrolliert worden. Herrlich schön, so Kontrollettis mit in Uniform. Und da haben wir natürlich beide gedacht, ah ja, herrlich, sehr gut investiertes Geld.
Hat sich voll gelohnt.
Genau. Ja, ja, ja.
Wir hatten schon überlegt, ob wir das, wie heißt das so schön, das erhöhte Beförderungsentgelt dann wählen, falls sie mal kommen.
Nein,
uns dagegen entschieden. Nein, natürlich nicht, sowas machen.
Als Berliner auch hält man sich an die Regeln.
Genau.
Ja, und dann war Scheveningen dann auch schon wieder fast Geschichte. Und inzwischen hat sich bei uns so eine, wie soll man das denn jetzt so nennen? Also so eine gewisse Borddebilität eingestellt, oder? Kann man, glaube ich, also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fachausdruck ist oder ein schon untersuchtes Krankheitsbild, aber es ist wirklich unglaublich. Man nimmt sich irgendwas vor, rennt nach vorne, entdeckt irgendwas anderes, fummelt da dran rum, kommt wieder zurück und dann fällt einem ein Moment.
Da war doch das Eigentliche.
Da war doch das Eigentliche. Und so geht es nur noch. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Naja, auf jeden Fall haben wir da so ein bisschen unsere Probleme. Wir stoßen uns nicht mehr ganz so oft den Kopf in unserer kleinen Nussschale, auch nicht schlecht. Wir haben auch noch so, das hatten wir in der letzten Episode nicht erwähnt, tatsächlich noch so ein paar kleinere Probleme gelöst, die auch uns so ein bisschen nervös gemacht haben. Eins war die Wandenspannung, also weil wir nämlich dann festgestellt haben, dass sich die Wanzen ganz schön gelockert haben. Also der Hintergrund ist, wir hatten die noch nicht mit Splinten gesichert, weil eben die Idee war, wir ziehen die sowieso nochmal nach, aber offensichtlich waren die von vornherein zu schwach gespannt und haben sich relativ schnell dann auch gelöst bei den Bedingungen, unter denen wir da gesegelt sind. Ja, da haben wir dann die geniale Zollstockmethode angewandt, weil ich war dann erstmal so ein bisschen verzweifelt und habe gedacht, Mann, ich habe noch nie Wanden richtig eingestellt und so. Ich weiß gar nicht genau, ich habe da keine Expertise und dies und das und so. Und dann irgendwann hat man es dann aber mal recherchiert im Internet. Und siehe da, es gab ein sehr, sehr gutes Video von Yacht TV tatsächlich.
Das kann man wirklich empfehlen. Ne?
Wo ein Skipper dann erklärt, ein Regattasegler, wie man das macht, also wie man ohne, es gibt ja auch so komische Geräte, die sehen aus wie eine Nudelmaschine oder ein Parallelogrammverschieber, um die Wandenspannung zu messen, aber viel einfacher ist die sogenannte Zollstockmethode. Kann man echt nur empfehlen, will ich jetzt gar nicht im Detail hier erklären. Es ist auf jeden Fall so, dass man bei jeder Wante, egal welchen Durchmesser sie hat, kann man quasi den Reck messen, also das Maß, in dem die sich dehnt, wenn sie unter Spannung kommt. Und jeder Millimeter auf 2 Meter, Zollstock sind 2 Meter, also jeder Millimeter auf 2 Meter Zollstock, den man da irgendwie misst, der entspricht quasi 5% Bruchlast. Das heißt, wenn man insgesamt die Wante, ich hoffe, ich verrechne mich jetzt nicht, 2 Zentimeter auf 2 Meter überdehnt, dann ist man bei 100% Bruchlast und dann kommt gleich der Moment, wo es Peng macht. Wir brauchten 20%, die haben wir eingestellt, 4 mm. Und denkst du, wie fühlt es sich an bis jetzt?
Na, jetzt ist viel mehr Spannung drauf als das Handwarme, was uns vorher so empfohlen wurde. Und das macht einfach einen viel sichereren Eindruck.
Ja.
Wir haben ja jetzt auch viel Druck drauf gehabt, weil wir viel am Wind mit einer guten 5 und auch 6er Böen gesegelt sind. Das hat, ja, macht einen guten Eindruck.
Genau, also vor allem das Leewand war auch bei viel Druck im Segel, fing nicht an zu schlackern. Der Unterwand war dann so ein bisschen, also knapp vor dem Punkt, wo es komplett entspannt ist, aber ich glaube, das ist irgendwie tatsächlich auch ein ganz guter Wert erstmal. Ja, und dann sind wir nach 2 Tagen Scheveningen endlich dann wieder da raus und haben gedacht, okay, machen wir den nächsten Schlag. Und der nächste Schlag, der hat es auch so ein bisschen in sich gehabt, weil wir mussten die ganze Scheldemündung da hinter uns bringen. Und die ist echt tricky, muss man mal sagen. Und da waren wir dann doch ganz froh, dass wir diesen Reeds-Almanach hatten, diese Bibel der Briten, großartiges Buch, wo genau diese Passage dann auch haarklein beschrieben wurde, mit Kartenmaterial, weil das Interessante ist nämlich, da ist ja die Maßmündung und da laufen 3 Verkehrstrennungsgebiete an einem Punkt zusammen. Und da schreiben die Briten, die schreiben das so geil, die schreiben dann, für diese Gegend ist einfach gut zu wissen, was man unbedingt vermeiden muss. Und das haben sie eben auch sehr gut beschrieben, welchen Weg man da am besten so geht, also wo was vorgeschrieben auch ist und wie man sich dann weiter durchschlängelt. Und da war es dann auch tatsächlich kein Problem, würde ich sagen. Also das haben wir ganz gut hingekriegt, oder?
Ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie viel Schiffsverkehr da ist, ne? Also da kam ja schon einer nach dem anderen raus und mit was für einer Geschwindigkeit die da immer kommen. Das ist einem ja klar, aber wenn man es da mal sieht in so einer Konzentration, wenn es da, wo ging es da rein, nach Rotterdam zum Beispiel, da ist einfach unheimlich viel los. Und wenn man da nicht weiß, wie man sich da verhält, dass es da eben so einen Korridor gibt, in dem die Sportboote eben zu fahren haben und alles andere, da ist man nicht gerne gesehen und dann gibt es sicher Stress. Von daher war das schon ganz gut, das so genau zu wissen.
Ich fand total interessant, wie wir beide da so auf dem Boot gesessen haben und bei jeder Passage an einem großen Hafen vorbei, auch Seebrügge hier, wie man da quasi so lauert auf die Hafeneinfahrt, weil man nie so ganz sicher sein kann, ob da nicht doch noch irgendeine Fähre um die Ecke geschossen kommt. Und die sind, das ist auch ein bisschen schwer einzuschätzen, weil die kommen da raus und während die rauskommen, beschleunigen die ja schon. Und dann muss man so ein bisschen abschätzen, wo sind wir hier eigentlich gerade genau? Sind wir schon auf der gedachten Linie zur Ansteuerungstonne dieses Hafens? Also da haben wir jetzt auch unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Das ging auch tatsächlich ganz gut, fand ich. Aber ist halt echt tricky. Und dann sind wir auch wieder einen sehr, sehr langen Schlag gefahren. Und es hat die erste Hälfte, hat alles gepasst. Wir sind da, wir wussten, wir mussten wieder aufkreuzen, aber wir konnten einen langen Holebug fahren. An Rotterdam vorbei, großartig. Ja, und dann irgendwann merkten wir, okay, jetzt müssen wir anfangen, wieder klassisch zu kreuzen. Und so nach 2 Stunden habe ich mir dann mal den Track auf unserem, auf unserem Navigationsgerät da angeguckt und habe gedacht, oh Mann, das gibt es ja gar nicht. Das ist so ein Zickzackkurs wie bei einer Nähmaschine. Die erste Hälfte, wo es gut lief, war der Durchzug schön groß. Da waren die Winkel zwischen den einzelnen Nähten dann so Richtung 90 Grad.
weil uns der Strom auch noch mitgeschoben hat. Und ab da ging es dann eigentlich mehr oder weniger immer enger hin und her. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ey, wenn wir so weiter kreuzen, dann kommen wir morgens um 6 an unserem Zielort an. Das haben wir gedacht, Blankenberge oder Blankenberge, das ist eine Hafenstadt an der belgischen Küste. Die belgische Küste, 36 Kilometer lang, mehr ist da nicht. Nee, 36 Seemeilen, sorry. Und da haben wir gedacht, na, der sieht noch ganz kuschelig aus, schöner als Seebrügge, da fahren wir rein. Und da sind wir dann gestern Abend dann angekommen. Nachdem wir dann zwischendurch mal motort haben, um ein bisschen den Weg abzukürzen, dann konnten wir irgendwann die Genua wieder dazu nehmen und dann hatten wir richtig Speed, weil dann inzwischen der Strom wieder in die andere Richtung gekippt ist und dann sind wir halt so ich glaube um 11 waren wir dann da, ne? Waren wir dann im Hafen irgendwann zwischen 10 ja. und 11 und ja, da war dann riesen Disco-Alarm, ne? Also da muss man echt sagen, die Belgier, die haben so ein bisschen, also was Bausünden angeht, am Meer haben sie sich offensichtlich eine Menge von den Spaniern abgeguckt. Also da stehen so ein paar Blöcke am Meer rum, Marzahn würde ich mal sagen, nichts dagegen. Also wirklich krasse Blöcke, ne? Also die dann auch wirklich so einen Kilometer sich die Küste langziehen und dahinter lag der Yachthafen, da hätten wir schon stutzig sein müssen, dann sind wir da reingefahren, dann lief da schön Disco-Mucke, die offensichtlich auch proppevoll war, die Disco, also weil da wurde mitgesungen, da wurden Beatles-Songs gespielt und so. Uns war es aber ehrlich gesagt herzlich egal, weil wir waren von morgens 6 bis abends 11 wieder unterwegs gewesen. Wir waren beide, glaube ich, ziemlich groggy, oder?
Ja, so ist es. Und dann hat das irgendwie dann doch nicht gestört. Wir haben einfach die Luken zugemacht und gepennt.
Genau, ich habe noch ein bisschen rumgekotzt und davon erzählt, wie scheiße Segeln eigentlich ist. Die ganze Rumschockelei kostet unfassbar viel Geld, so das Übliche halt. Gedacht, ey komm, wir verkaufen das Boot wieder, ich will irgendwas machen, wo man nicht den ganzen Tag durchgeschüttelt wird und so. Aber heute Morgen ging es dann schon wieder besser und was war, wir wachen auf und siehe da, wir sind gelandet mitten in einem riesigen Volksfest. Also da flogen dann auf einmal so Hubschrauber über uns rüber, dann hörte man Kanonenschüsse, dann fuhren alte Schiffe raus, dann kamen andere Schiffe rein, dann sperrte die Polizei den Hafen ab. Astrein, also wirklich astrein, wir haben alles richtig gemacht. Also wir hatten richtig Rahmenprogramm, kann man nicht anders sagen. Naja, und dann sind wir jetzt heute Nachmittag, also wir haben dann erstmal ausgeschlafen, so viel Zeit muss sein. Und jetzt mit wieder Richtung Westen setzendem Strom sind wir raus aus Blankenberge und steuern jetzt dann, wissen wir noch nicht genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten, es gibt Ostende, da könnten wir rein, Newport, da könnten wir rein, das wären, glaube ich, beides noch belgische Häfen, wären nicht so lange Schläge, wir haben ja jetzt auch schon fast 17 Uhr, oder? Also wir haben jetzt noch ein paar Stunden, die wir noch segeln können und dann wollen ja nicht irgendwie mitten in der Nacht wieder ankommen. Ja, und dann denke ich mal, morgen sollte dann in irgendeiner Form Frankreich anstehen. Dann hätte unsere belgische Gastlandsflagge, die zweite, die wir aufgezogen haben, jetzt inzwischen dann ihre Dienste erstmal getan, würde auch runtergenommen und dann würde die französische Trikolore gehisst werden. Und ob wir das dann alles schaffen, das erfahrt ihr dann in eurem nächsten Podcast von Die Botschaft. Und übrigens, ihr könnt auch gucken auf www.radiolabor.com. Da könnt ihr auch Kommentare loslassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen, über so ein Feedback zu dem ganzen Podcast. Wir wollen ja so ein bisschen auch besser werden und zusehen, dass wir die Geschichte dieser ganzen Reise vielleicht so erzählen, dass sie eben auch vernünftig ankommt. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, Ahoi!
Ahoi!
Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt...
Junge, komm bald wieder nach Haus. In meiner Badewanne bin ich Kapitän.